Ja, so wie wir gerade das Lied gesungen haben, Herr, ich komme zu dir, wünsche ich uns, dass diese Bitten, was mich hindert, ganz bei dir zu sein, gib mir ein neues, ungeteiltes Herz und fülle mich neu mit deinem Geist, dass diese Bitten heute Morgen wirksam werden. Ja, die heutige Wortverkündigung trägt die Überschrift, so wie Karim schon gesagt hat, Doppelüberraschung. Und der Bibeltext, den haben wir gerade in der Schriftlesung gehört. Und ich möchte heute Morgen in die Rolle von Rufus schlüpfen. Stell dir vor, du betest und Gott antwortet. Ich sage es euch, das kann ziemlich überraschend sein und so manche Überraschung mit sich bringen. Ich habe das erlebt. Damals, als Petrus hingerichtet werden sollte und wir uns zum Beten getroffen haben. Aber entschuldigt bitte, ich sollte vielleicht der Reihe nach erzählen und mich erstmal vorstellen. Rufus, mein Name. Und ich arbeite als Knecht im Hause von Johannes Markus und seiner Mutter Maria. Ja, der Johannes Markus, der eins der vier Evangelien geschrieben hat und auch mit Paulus auf einer seiner Missionsreise war. Also, Knecht. Wir waren damals tatsächlich Sklaven, Leibeigene. Aber seit Maria und ihre ganze Familie Christen geworden waren, ist bei uns ein anderer Geist eingekehrt. Wir wurden besser behandelt, irgendwie anders, aber besser. Und nach haben wir auch gelernt, an Jesus zu glauben und ihn als unseren Herrn und Heiland anzunehmen. Klar mussten wir noch immer unsere Arbeit machen, logisch, aber irgendwie war der Umgang miteinander, wie soll ich sagen, anders, geschwisterlicher. Da ist nicht mehr Sklave oder Freier, da sind Geschwister im Haus, allesamt Kinder Gottes, durch Jesus, unseren Herrn. Wo Jesus in ein Haus einkehrt, da wird vieles anders. Und deshalb waren wir auch dabei, wenn sich die Gemeinde in unserem Haus traf. So große Kirchen wie ihr hier, die kannten wir noch nicht. Wir haben uns in Privathäusern getroffen, zum Singen, zum Beten, zum Feiern um auf Gottes Wort zu hören. Das haben wir auch in jener Nacht getan. Kurz zuvor hatte König Herodes den Jakobus, also der zu den 12 Jüngern von Jesus gehört hatte und inzwischen einer unserer Gemeindeleiter war, hinrichten lassen. Einfach so. Den Leuten hat es gefallen. Zumindest vielen. Und weil es Herodes gefiel, wenn er den Leuten gefiel, ließ er gleich den Nächsten verhaften und ins Gefängnis werfen. Petrus. In ein paar Tagen wollte er ihn öffentlich hinrichten lassen. Und da haben wir uns getroffen, um zu beten. Nicht nur bei uns im Haus, auch in anderen Häusern, wo wir Christen waren viele und wir wurden immer mehr. Also haben wir uns getroffen, um zu beten. Nicht mal ebenso kurz und dann wieder nach Hause. Nein, das ging pausenlos durch. Tag und Nacht. Irgendwelche waren immer da und haben gebetet, dass ein Wunder geschieht. Natürlich für Petrus, dass Gott ihm beisteht, aber auch, dass ein Wunder geschieht und er freikommt. Aber auch für Herodes. Schließlich hat ja Jesus gesagt, dass wir auch für unsere Feinde und Gegner beten sollen und für die, die uns verfolgen. Und wir haben Gott angebetet, ihm Loblieder gesungen, Psalmen gelesen und wir hörten nicht auf zu beten. Wisst ihr, auf dem Gebet liegen so viele Verheißungen. Sucht mal in der Bibel danach und ihr werdet staunen. Und wenn nicht nur einer oder eine allein betet, sondern wenn sich viele zum Beten zusammentun, dann gilt das noch viel mehr. Steht auch in der Bibel, Gott hört eure Gebete. Selbst wenn er sie nicht alle erhört, nicht alle unsere Wünsche so erfüllt, wie wir es gerne hätten. Aber Gebete erreichen sein Herz. Das Gebet ist der Schlüssel zum Herzen Gottes. Und ihr alle habt diesen Schlüssel. Ihr Leute im Bockumhövel, ihr dürft beten, ihr dürft mit Gott reden, wie mit einem himmlischen Vater, wie mit einem Freund. Das ist Beten. Benutzt ihr diesen Schlüssel? Oder hängt ihr ihn an irgendeinen Haken, wo er in Vergessenheit gerät? Und vielleicht tut sich in manchen Leben ja deshalb so wenig, weil nicht gebetet wird, weil nicht mit Gott geredet wird über dieses Land, über dieses Leben, über die Freuden und die Nöte, die Ängste und Sorgen und Wünsche und Sehnsüchte. Stell dir vor, du betest, ihr betet, was kann da nicht alles geschehen? Also, wir haben auf jeden Fall gebetet und Petrus war inzwischen scharf bewacht im Gefängnis. Das kann ich ja natürlich nur deshalb erzählen, weil ich es mir hinterher habe berichten lassen. Herodes hatte Sonderbewachung anordnen lassen. Und so musste Petrus mit Ketten gefesselt zwischen zwei Soldaten liegen. Und wisst ihr was? Der hat tief und fest geschlafen. Also in meinen Augen ist das schon ein Wunder. Der muss mit seiner Hinrichtung rechnen und schläft ganz friedlich. Das ist ein Geschenk von Gott. Seinen Freunden gibt es der Herr im Schlaf. Man kann auch diesen Psalmvers, das ist Psalm 127, Vers 2, auch so übersetzen. Seinen Leuten gibt der Herr Schlaf, weil Gott selbst wacht. Und wer ihn kennt, ist in ihm geborgen, ist erfüllt von Gottes tiefem Frieden, schläft im wahrsten Sinne des Wortes den Schlaf der Gerechten. Und vielleicht, nein, bestimmt, das war schon eine Antwort auf unsere Gebete. Und eine Überraschung war es auf jeden Fall. Von außen betrachtet sogar eine Doppelüberraschung. Einer, von dem man denken könnte, er läge wach, schlief ganz friedlich und fest. Und andere, von denen man denken könnte, sie würden schlafen, waren die ganze Nacht wach. Überraschend, nicht? Wie es in Gottes Gemeinde zugeht, oder? Was allerdings dann geschah, war noch viel überraschender. Kommt, lasst uns mal einen Blick ins Gefängnis werfen und meint nicht, da könnte man nachts sowieso nicht sehen. Auf einmal wurde es nämlich taghell da drin. So wie damals, als die Engel mitten in der Nacht den Hirten erschienen und ihnen von der Geburt des Heilands erzählt haben. Auch jetzt im Gefängnis war da auf einmal ein Engel. So wie damals, als im leeren Grab von Jesus ein Engel war und den Leuten von der Auferstehung des Herrn erzählt hatte. So kam auch jetzt ein Engel und mit ihm kam das Licht. Nur der Petrus, der hat es nicht gemerkt. Der hat einfach weitergeschlafen. Hat er Gottes Eingreifen verschlafen? Nein, der Engel hat ihn erstmal anstoßen müssen. Ich weiß nicht, vielleicht mit dem Fuß oder mit den Ellbogen. Egal, er musste ja schließlich wach werden. Stellt euch das mal vor. Die Engel gehen auch schon mal ganz praktisch mit uns um. Er hat ihn also etwas unsanft geweckt und ihm gesagt, steh auf. Und im gleichen Augenblick sind die Ketten von Petrus abgefallen. Los, zieh dich an und komm mit. Lass nichts zurück, wir kommen nicht wieder. Und dann ging es los. Vorbei an all dem Wachen, die offensichtlich blind waren für das, was da geschah. Blind für das Wunder, das Gott gerade tat. Stell dir vor, Gott tut ein Wunder und du oder andere erkennen das nicht. Schade, oder? Aber in dem Fall natürlich gut. Als die beiden an dem großen Tor kamen, ging es auf. Einfach so. Nein, nein, automatisch öffnende Türen kannten wir damals noch nicht. Nochmal, das Gebet ist der Schlüssel zum Herzen Gottes. Und Gott hat die Schlüssel zu allen Türen und zu allen Schlössern, hinter denen wir gefangen sind. Gefangen in Fremdbestimmung oder Leistungsdruck. Ob Gesellschaft, Beruf, Familie, Partnerschaft, Sport. Es soll alles optimal, bestens, ohne Einschränkung funktionieren. Und es werden Erwartungshaltung einübergestülpt oder gefangen in unvergebener Schuld und Bitterkeit. Ein Beispiel: David, von Hirtenjunge zum König, ein Mann nach dem Herzen Gottes, der gestolpert ist und Ehebruch begeht und später einen Mord in Auftrag gibt. Ergebnis? Die Schuld lastet auf ihn. Er wird gar nicht mehr froh. Und dann betet er dem Psalm 51. Wasche meine ganze Schuld von mir ab und reinige mich von meiner Sünde. Erschaffe in mir ein reines Herz, o Gott. Erneuere mich und gib mir die Kraft, dir treu zu sein. Verstoße mich nicht aus deiner Nähe und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Und wenn du jetzt denkst, naja, das ist eine Geschichte aus dem Alten Testament. Wir leben ja im Neuen Bund und sind als Kinder Gottes mit dem Heiligen Geist versiegelt. In Epheser 4 steht, achte darauf, den Heiligen Geist nicht durch euer Verhalten zu betrüben. Denkt vielmehr daran, dass ihr sein Siegel tragt und dadurch die Gewissheit habt, dass der Tag der Erlösung kommen wird. Oder gefangen in Abhängigkeiten. Gerade auch zu unseren Rumpelkammern der Herzen oder des Verstandes, die wir so gerne verschlossen halten, hat Gott den passenden Schlüssel. Oder gefangen in Gesetzmäßigkeit. Du musst, du darfst nicht, du sollst. Dabei spricht Gottes Wort davon, dass Kinder Gottes zur Freiheit berufen sind und die Gebote nicht Verbote, Weisungen und Lebenshilfen sind. Und dann hört sich das so an, du wirst aus der Liebe zu Gott nicht töten, nicht falsch Zeugnis reden und. Oder gefangen im eigenen Ich. Den anderen, denen geht es scheinbar besser, die sind klüger, haben es leichter, sind gesünder, sehen besser aus und. Zu allen Gefangensein hat Gott den passenden Schlüssel und möchte dich befreien. Petrus hatte auch ein Schlüsselerlebnis, in besonderer Weise erlebt. Geglaubt hat er es allerdings nicht. Petrus hat gedacht, träumt. Er hätte eine Vision. Erst als ihn der Engel irgendwo in der Stadt stehen ließ, kam der Petrus in der kühlen Nachtluft allmählich zu sich und staunte über Gottes Handeln. Und dann kam er zu unserem Haus. Er wusste ja, dass hier Christen lebten und sich versammelten. Bald stand er draußen am Tor und klopfte an. Und eine von den Mägden, also die Rode, ging raus, um zu hören, wer da mitten in der Nacht vor der Tür stand. Petrus rief ihr zu, dass er es sei. Und ob ihr es glaubt oder nicht, die hat ihn doch glatt vor der Tür stehen lassen. Das war die zweite Doppelüberraschung. Eine Tür, von der alle dachten, sie bliebe zu, ging auf, die Gefängnistür nämlich. Und eine Tür, von der man denken könnte, sie würde sofort weit aufgetan, blieb zu, unsere Haustür nämlich. Ganz aufgeregt kam Rode rein zu uns, wo wir gerade beteten, und rief: Der Petrus, der Petrus! Der Petrus steht draußen vor der Tür. Ich kann jetzt nicht mal auf sie schimpfen, weil sie die Tür zugelassen hat. Denn wir alle, also ich schäme mich ein bisschen, das zu erzählen, wir alle waren nicht besser. Petrus? Nein, das kann nicht sein. Petrus ist im Gefängnis, der wird doch scharf bewacht. Rode, du musst dich irren. Aber da waren wir an die Falsche geraten. Rode ließ sich nicht beirren. Nein, das ist echt Petrus. Ich habe doch seine Stimme ganz klar erkannt. Petrus steht vor der Tür. Einer sagte dann zu ihr: Quatsch, vielleicht ist er schon tot. Und das ist jetzt sein Engel oder sein Geist. Also ihr merkt schon, auch bei Christen gibt es manchmal komische Erklärungsversuche und Gedanken, wenn Gott eingreift. Wir sind nicht fehlerlos, nicht perfekt, aber wir haben einen perfekten Herrn. Das merken wir jetzt bald. Denn während wir noch diskutierten und die Köpfe schüttelten, hat es wieder an die Tür geklopft. Und jetzt viel lauter. So eine Fischerfaust kann schon mal ganz ordentlich gegen die Türe klopfen. Also sind wir hin. Diesmal ganz viele. Los zur Tür. Haben sie aufgemacht? Und tatsächlich, Petrus. Und wir waren fürchterlich erschrocken. Stell dir vor, du betest und Gott antwortet. Das kann manchmal auch schon mal erschreckend sein. Vielleicht, weil du nämlich gar nicht damit rechnest, dass Gott antwortet. Und wenn er es dann doch tut und dich überrascht, dann kannst du auch schon mal erschrecken. Da musste Gott noch ein bisschen an uns arbeiten, bis nicht nur die Tür, sondern unser Verstand, unsere Herzen aufgingen, bis uns ein Licht aufging. Stell dir vor, du betest und Gott antwortet. Also, wir haben uns das nicht vorgestellt. Wir haben zwar dafür gebetet, dass Petrus befreit wird, aber wir haben nicht damit gerechnet, dass das geschehen könnte. Was waren wir doch für Beter? Was waren wir doch für kleingläubige Menschlein? Was waren wir doch für armselige Christinnen und Christen? So im Nachhinein ist mir das eine ganz wichtige Erfahrung geworden, weil ich damals gelernt habe, es liegt nicht an uns, an der Kraft unserer Gebete, an der Stärke unseres Glaubens. Die Erfüllung unserer Gebete hängt nicht an unseren Worten oder der Stärke des Glaubens ab, sondern sie ist einfach ein Geschenk Gottes, ein Wunder. Und da ist ein Wunder geschehen und wir hätten es beinahe nicht mitbekommen. Obwohl wir wach waren, weil wir es einfach nicht für möglich hielten. Gott tut Wunder, das weiß ich jetzt. Gott hört Gebet, das kann ich bezeugen. Sicher, Gott erhört nicht all unsere Gebete, so wie wir uns das denken. Er erfüllt nicht jeden Wunsch. Er ist kein Automat und das Gebet ist kein magischer Zauber. Manchmal hat Gott andere Pläne. Manchmal weiß er einfach besser, was gut für uns ist oder was jetzt dran ist oder was nicht dran ist. Nein kann auch eine Antwort sein. Und oft verstehen wir auch einfach nicht, warum er schweigt, warum er nichts tut. Eine Antwort könnte sein, unvergebene Schuld. Ein Wort aus Jesaja 59, 1 und 2. Ihr meint wohl, der Herr sei zu schwach, um euch zu helfen, und dazu noch taub, sodass er eure Hilferufe gar nicht hört. Oh nein, eure Schuld, sie steht wie eine Mauer zwischen euch und euren Gott. Eure Sünden verdecken ihn. Darum hört er euch nicht. Und die Lösung? 1. Johannes 1, Vers 9. So wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er sie vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Eine weitere Antwort ist sein Wille. In 1. Johannes 5, Vers 14 lesen wir, deshalb dürfen wir uns darauf verlassen, dass Gott unser Beten erhört, wenn wir ihn um etwas bitten, was seinem Willen entspricht. Oder wie Jesus im Vaterunser sagte, dein Wille, also Gottes Wille, geschehe hier auf der Erde, so wie er im Himmel geschieht. Das Entscheidende ist sein Wille, sein Willen erbitten für uns, für unser Leben, für die Gemeinde und für jeden Einzelnen. Ganz wichtig, er ist und bleibt der Herr und er entscheidet, was er tut. Aber wir dürfen ihn bitten. Ja, er fordert uns sogar dazu auf. Und wir dürfen ihn danken, wir dürfen ihn loben und er nimmt sich das alles zu Herzen. Kein Gebet ist umsonst gesagt. Jene Nacht hat mein Leben verändert, hat meinen Glauben gestärkt, festgemacht. Und ich habe mein Leben neu festgemacht an Jesus, der so große Wunder tut. Ich denke, ich habe genug erzählt. Und ihr könnt meine Geschichte nochmal nachlesen in eurer Bibel oder andere Geschichten, wie Gott Gebete erhört und die Menschen überrascht hat. Aber vor allem, ihr sollt selbst erfahren, in euren eigenen Leben, nicht meine Erlebnisse sind entscheidend für dich, sondern das, was Gott in deinem Leben tut. Nicht mein Glaube, sondern dein Glaube ist gefragt. Du ganz persönlich bist eingeladen, an Gott zu glauben, dich Jesus anzuvertrauen und du darfst zu ihm beten und wirst Überraschung erleben und manchmal eine Doppelüberraschung oder ein Wunder. Und wenn du willst, lade ich dich jetzt noch ein, mit mir zu beten. Du kannst die Sätze einfach nachsprechen und am Ende dann auch Amen. Ja, so sei es, dazu sagen. Und stell dir vor, du betest und Gott antwortet. Gott, himmlischer Vater, ich komme jetzt zu dir. Ich komme mit meinen Kleinglauben, mit meinen Zweifeln. Oft rechne ich gar nicht damit, dass du wirklich was tust. vergib mir. Danke, dass du mich immer wieder neu überraschst. Ich komme zu dir mit aller Schuld meines Lebens. Gott, vergib mir meine Sünden und meine Verfehlungen. Herr Jesus, du auferstandener und lebendiger Herr, komm du in mein Herz und in mein Leben. Schenke mir den Glauben, der wirklich auf dich vertraut. Ich will dir gehören und mit dir leben. Amen. Ein letzter Impuls. Neulich las ich ein Buch mit der Aussage: Wir zeigen unseren Glauben an Gott, wenn wir weitermachen, obwohl unsere Gebete scheinbar nicht erhört werden. Und es ist die höchste Form der Anbetung, wenn wir an den Glauben festhalten, dass Gott gut ist, auch wenn es nicht so scheint. Amen.